Und zack, weiter geht's. Willkommen zu einer neuen Folge von Borgard spricht. Heute mit Ferdi Östen. Mit Ferdi haben wir auch eine richtig prestigeträchtige Premiere hier im Podcast. Denn der Ferdi ist preisgekrönter Filmemacher. Tja, dazu erzählt er gleich mehr. Außerdem ist der Ferdi aber auch ein sehr talentierter Schauspieler und Sprecher. Und überhaupt ein super netter und lustiger Kerl. Also, los geht's. Viel Spaß bei Borgard spricht. Mit Ferdi Östen.
Hast du denn die Wohnung bekommen von der?
Wir sind heute Abend da.
Ah, da gibt's eine Besichtigung?
Nee, die hatten wir schon. Das ist über eine Genossenschaft. Und die jetzt die Mieter sind, wollen aber unsere Vermieter werden. Also die geben die Wohnung nicht zur Genossenschaft zurück, damit es keine Mieterhöhung gibt. Und dass die quasi selber, wenn wir rausgehen, nochmal da rein könnten, falls Bedarf ist oder irgendwer aus der Familie.
Als Untermieter dann in dem?
Genau, wir sind dann als Untermieter.
Ah, und da musst du ja jetzt ein bisschen vorsprechen da oder was?
Das haben wir schon. Jetzt geht es wirklich um die Vertragsunterzeichnung, die dann der Genossenschaft wohl.
So nah dran seid ihr schon?
Ja.
Ah, das ist ja klasse. Ja, Glückwunsch, toll.
Oh, du nimmst schon auf.
Ja, wir machen ja einfach so einen...
Guter Einstieg.
Genau, einfach so einen Einstieg rein. Was soll ich denn jetzt hier sagen? Der Ferdi sitzt hier. Das hat man ja schon im Intro gehört. Da gibt es immer so ein kleines Intro, was in dem ich vorher...
Ja, das habe ich ja schon gehört.
Dann. Ja, genau, das hast du ja
gerade. Wir sind ja jetzt danach. Ja,
genau, chronologisch.
Genau.
Du, wir kennen uns auch nur so flüchtig von diversen Studios, wo wir uns dann schon mal die Klinke in die Hand gegeben haben, wie wir es eben gesagt haben. Oder wo wir auch schon mal zusammen Ensemble und Menge gemacht haben beim Synchron. Aber yes. So richtig... Kennengelernt haben wir uns noch nicht, deswegen danke, dass du hier bist dafür.
Danke für die Einladung.
Du arbeitest auch viel als Synchronschauspieler, das weiß ich, weil das habe ich ja gesehen. Und du hast mir auch erzählt damals, dass du als Schauspieler viel arbeitest und du hast mir damals von irgendwie so einem Freilichtmuseums-Gig erzählt. Erinnerst du dich daran?
Wahrscheinlich, ja, also ich erinnere mich nicht, es dir gesagt zu haben, aber ich tue das.
Okay, also ich schreibe jetzt nichts in deine Biografie, was nicht geschehen
ist. Doch, und dann war ich an der Burg und ich habe 2008 bis 2012 meine Ausbildung gemacht in Köln an der Arturo als Schauspieler, war dann erstmal mehr am Theater, also Comedia Theater Köln, Junges Theater Bonn, da war ich fest, Theater Heilbronn, Paderborn und so weiter, Station und das Freilichtding. Das habe ich gemacht im LVR Kommern. Die hatten mich mal... Das war mein Handy.
Ja, okay, gut.
Macht nichts.
Der Podcast ist versichert, keine Angst.
Alles gut. Da bin ich auch durch Umwege drangekommen, weil der Vater von dem Kameramann, mit dem ich den ersten Kurzfilm selber gedreht habe, das macht. Und so gab es dann die Connection. Er fragte mich, hast du da Bock drauf?
Ja, nur so funktioniert es, ne?
Ja.
Nur so funktioniert es.
Das war sehr lustig.
Bist du denn dann damals, als du diese Engagements bei den anderen Theatern hattest, auch dort in die Städte gezogen? Also Heilbronn kann man ja nicht mal eben pendeln, ne?
Nee, in Heilbronn, das war ein Gastvertrag für ein Stück. Das heißt, ich war da für die Probenzeit und als ich gespielt habe. Genauso in Paderborn, da war ich jetzt zweimal, dann auch jeweils für diese 3 Monate. Oder aber für die Probenzeit und dann jeweils für die Aufführung hin und her. In Bonn habe ich gelebt, als ich da 2 Jahre fest war.
Gut. Also, ja. Bist du eine Kölsche Jung?
Also, ich bin eine Kölsche Jung.
Ach, schön.
Liebe Kölner, ich bin in Bergisch Gladbach geboren.
Ach so, okay. Ja, gut.
Ich bin da nur geschlüpft. Ich bin dann sofort rüber nach Holweide, also.
Das ist in Ordnung, das akzeptieren wir da.
Aber ich komme von Schwäbisch-Gäbisch quasi.
Schwäbisch-Gäbisch. Ja, kriegst du von uns den Stempel, das ist in Ordnung. Eine Kölsche Pass, stellen wir dir aus.
Ja?
Ja,
das ist aber
nett. Das kriegen wir hin. Ich spreche da mal mit dem Gremium und dann ist halt in Trocken.
Du kommst demnach aus Kölle.
Ja, ich bin eine Kölsche Jung, ja sicher.
Geboren
in Ihrefeld hier und dann auch groß geworden in Ihrefeld. War immer mal ein bisschen weg, dann war ich mal in Amerika, dann war ich mal in Spanien, aber immer, weil ich wusste, ich komme zurück und nur so hätte ich es wahrscheinlich auch geschafft.
Das heißt, du warst hier auch auf der Schule?
In Köln?
Ja.
Ja, auf der Schauspielschule oder generell auf der Schule?
Gymnasium oder wo?
Everything, ja, genau. Grundschule.
Wo warst du denn?
Grundschule war ich in der Overbeckstraße. Und auf dem Gymnasium war ich auf dem Albertus-Magnus-Gymnasium. Das ist hier in Ehrenfeld.
Ja.
Und bin dann aber für den Leistungskurs Musik, den es nämlich nur beim Humboldt-Gymnasium gab, bin ich aufs Humboldt-Gymnasium gegangen. So, aber die Sache ist die gewesen, das Albertus-Magnus-Gymnasium, wie der Name von Albertus-Magnus schon verrät, war ein naturwissenschaftliches Gymnasium. Dort werden Mathematik, Biologie und Chemie ganz groß geschrieben. Da war ich immer ziemlich schlecht, weil da hatte ich kein Interesse dran. Also was heißt schlecht? sagen wir mal 3-4, ne, so gerade so durchgemogelt. Und dann bin ich auf dieses Künstlergymnasium gewechselt, in die 12 beim Humboldt-Gymnasium, weil ich dachte, boah, Musik, jetzt endlich das, was ich gut kann, was ich will. Ich mit Musik war ich dann auch nur so 3 irgendwie. Und in Mathe war ich plötzlich Klassenbester. Hab eine Klausur geschrieben, da habe ich nur einen Fehlerpunkt gehabt in Mathe. Da bin ich nicht drüber hinweggekommen. Und dann bin ich nicht mehr zur Schule gegangen, weil ich kein Interesse hatte mehr auf Schule. Das hat mir dann irgendwie nicht so viel Spaß gemacht. Ja, es ist jetzt nicht der motivierendste Podcast.
So, das heißt, du bist dann wann abgegangen?
Ich bin dann nach der 12 gegangen, weil...
Yes, ich weißt du, was Mutter ich gemacht gesagt, habe? Ja, was nach der 12 bin ich abgegangen. Yes.
High five. Ich habe meiner Mutter gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf Schule. Und die hat gesagt, ja, hey, das ist okay, aber du musst irgendwas anderes machen. Sag mir, was du machen willst. Was willst du denn werden? Da habe ich gesagt, ja, also Schauspieler vielleicht. Die gesagt, ja, wenn du willst, dann finde raus, wie das geht, dann mach das.
Stark.
Und dann habe ich mich beworben bei einer... ich bin am Sonntag geboren. Als Sonntagskind, sage ich mal, habe ich wirklich viel Glück. Habe ich bei einer Schauspielschule hier beworben in Köln. Theater der Keller, davor gesprochen, bin da genommen worden, habe da meine Schauspielausbildung nicht zu Ende machen dürfen, muss ich noch hinzufügen. Das habe ich schon öfter hier erwähnt, weil dann das gab es dann so ein Prüfungssystem und dann habe ich eine Prüfung, die vorletzte oder letzte oder was auch immer, nicht geschafft. Aber jedenfalls bin ich dann einfach vom Gymnasium runtergegangen und habe eigentlich quasi auch keinen richtigen 12er Abschluss, weil bei Sport bin ich da nicht mehr hingegangen, habe dann da in Sport 0 Punkte gehabt oder so.
Naja. Abgefahren, okay, ganz so auf die Spitze habe ich es nicht getrieben.
Ich wollte dich mit meiner Schlechtigkeit übertrumpfen.
Hast du geschafft. Yes. Aber bei mir tatsächlich, ja, sehr viel Parallelen, sehr lustig, weil, wie du schon sagtest, wir kennen uns eigentlich nicht. Mhm. Weil ich war auf der Kaiserin Augusta gegenüber vom Friedrich Wilhelm, also Heumarkt für die Kölner. Für die Nicht-Kölner, da, wo das Stadtarchiv eingestürzt ist, da. Und wollte dann aufs Humboldt, wegen Psychologie und Musik.
Ach ja.
Und wurde aber nicht genommen für die Oberstufe da. Oh. Und ja, hatte in der 12 auch keinen Bock mehr. Also ich war dann auch Mathe LK. Da stand ich dann allerdings 5, weil ich nicht da war. Ich habe die ganze Zeit Billard gespielt. Stattdessen. Das ist echt eigentlich nicht so cool hier für den Podcast. Nee. Vor allem
echt, ey, wir müssen hier so ein Parental Warning davor setzen. Ja.
So. Liebe Kinder, ihr wollt Synchronsprecher werden. Ihr müsst nichts können. Nein, das ist falsch.
Könnt ihr denn gut über Eck den 8-Ball in die right pocket hauen?
Ja,
ich, auf der Kaiserin-Augusta-Schule, da sind wir, als ich auf der Schauspielschule war hatten wir dort...
Geronstraße, ihr hattet ich da Unterricht.
Nicht, genau, wir hatten da nämlich so eine Turnhalle immer gemietet von euch, also von der Schule.
Ja, das war unsere Aula und Turnhalle, die kleinste. Wir hatten noch eine große.
Ja, wir durften nur die kleine. Ja, genau, wir haben Fechten, Bühnenkampf gemacht und Atmung.
Wie lustig. Das heißt, es kann sein, dass wir uns irgendwie, wann warst du auf der,
am Keller? Ja, ich bin da 2006 gegangen. Also, obwohl, könnte hinhauen, ne? Ja. Da warst du ja noch auf der
Person. Also in der Oberstufe, weil dann hat man dort Unterricht, da war ich quasi...
Da gab es nämlich auch so ein Bütchen, da habe ich öfter mal gesessen mit Klassenkameraden.
Und da war ich noch 2.6, 2.7 oder 2.5 bis 2.6, 2.7 doch.
Dann fasse ich zusammen, ich habe dich inspiriert dazu, dann auch die Schauspielerei.
Na klar, ich habe gesehen, wie du diesen Stock da gefochten, rumgeschwungen hast und dachte, das kann ich auch.
Aber was hat dich denn ernsthaft inspiriert, zu sagen, ich möchte gerne Schauspieler werden und auf die Schauspielschule gehen? Weil vom Billard zum Schauspieler ist ja dann doch ein Weiter.
Ich hatte aber diesen Kö. Ne? gute Frage. Also eigentlich Film. Murder in the First, ich weiß nicht, ob der dir was sagt, mit Kevin Bacon.
Nur vom Namen her. Mhm.
Großartiger Film, der ist ab 16, schätze ich mal, oder so, ist so ein Drama über Alcatraz und den quasi letzten Gefangenen da, wenn man so will. Und den durfte ich nicht sehen, also meine Eltern waren nicht zu Hause und sagten, hier, du darfst alles gucken, außer ProSieben, was macht Ferdi? Alles klar, ProSieben. Habe ich verstanden. Und das ist ein heftiger Film. Und Kevin Bacon spielt halt einen misshandelten Insassen und der ist dann halt sowohl körperlich als psychisch irgendwann behindert. Und ich habe einen behinderten älteren Bruder und mich hat das halt total gefesselt, wie der das gemacht hat. Und da
in diese Rolle zu schlüpfen und das so ernst zu spielen.
Das war dann letztendlich der Schalter für Faszination Film. Vorher war es dann auch so Star Wars, hat mich total gekickt. Und daraufhin habe ich angefangen, DVDs zu sammeln wie ein Blöder und alles zu gucken, was ich gucken konnte. Und da war dann für mich klar, okay, irgendwas mit Filmen will ich machen. Ich wusste nur noch nicht, was. Also vor, hinter der Kamera, wie auch immer. Und dann habe ich in der KAS, tatsächlich da in der Aula, wo du Unterricht hattest, eine Englisch-Theater-AG mitgemacht. Auch hier, ich stand Englisch meistens 4-5 und das hat mir mega Spaß gemacht. Und da war so, ja, das will ich machen. das werde ich machen. Und habe daraufhin auch die 12 noch zu Ende gemacht, aber nicht das Abi gemacht. Zivi gemacht, Schauspielschule. Ich habe mich bei einer Schauspielschule in Köln beworben. Gut. Also eigentlich habe ich mir nur deine Biografie durchgelesen vorher. Fand die so cool und wiederhole jetzt alles.
Da stand groß drauf, nicht öffnen.
Und genau.
ProSieben, nicht öffnen.
Gleiches Prinzip, genau.
Also die Filme waren für dich einerseits vom Filmischen her interessant, weil du gedacht hast, ich finde das fantastisch, wie das gemacht wird. Star Wars, wie kann man da so ein Raumschiff fliegen lassen? Aber auch gerade beim Kevin Bacon dann, wie verzaubert wird man dadurch, dass man denen das abkauft?
Ich glaube eher das Zweite. Also das wie das Ganze gemacht wird, finde ich auch interessant und spannend, ja. Aber ich war nie der jetzt, okay, wie machen jetzt hier die Special Effects?
Okay.
Also das interessiert mich durchaus auch. Aber es war eher, glaube ich, das Storytelling an sich. Also wie kann man da Geschichten erzählen? Oder wie wurde ich selber in den Bann gezogen? So, cool. Und das war das, was mich dann halt so gecatcht hat. Und dann stand ich halt selber auf der Bühne und merkte so, wow, okay. Und dann hat mich mein Englischlehrer da auch noch gesehen, um die Story noch kurz zu beenden, und kam danach zu mir und sagte, wenn du mir noch einmal sagst, dass du kein Englisch kannst, und hat mich von da an jede Stunde drangenommen, weil ich nicht mehr durchkam im Sinne von, ja, ich kann kein Englisch.
I'm sorry, I can't read this.
Genau, und er meinte, ich habe dich gesehen auf der Bühne und gehört und so, du kannst das, ja, und dann stand ich auch 3.
Ah ja, sehr gut.
Ja, also war ein sehr fairer, netter.
Mehr als nur stets bemüht.
Ja.
Das ist auch cool. Und während der Schauspielschule hast du da auch schon hier und da ein paar Gigs gehabt, nenne ich sie mal, oder?
Ja, ich habe hier und dort mal ein bisschen gedreht, aber immer eher so, sage ich mal, Komparse, Kleindarstellermäßig. Was habe ich denn währenddessen gemacht? Wir hatten von der Schule aus auch Aufführungen. Ich bin so nahtlos in das Comedia-Theater Köln quasi gestolpert dann. Also bei mich.
Die Arturo hat nicht angeschlossen auch noch eine eigene Bühne. Oder? Also die machen auch wahrscheinlich Abschlussstücke?
Genau, aber die Arturo hat quasi die Bühne in der Schule.
Mhm.
So, also da gibt es nicht ein extra Arturo-Theater.
Also so wie beim Keller halt, dass es das Theater der Keller
genau,
gibt und das, die angeschlossene Schauspielschule.
Das ist es nicht, das ist quasi ein Verein. Die Arturo hat nur relativ viele Kooperationen immer mal gehabt. Das heißt, dann war man mal in der Kulturkirche und hatte da eine Aufführung oder hier oder dort.
Super, finde ich super, so. Weil ich habe es schon mal hier erwähnt, die bei uns wollten sie damals nicht, dass wir irgendwo anders spielen in der Zeit, wo wir die Ausbildung machen. Wir haben immer gesagt, um uns irgendwie zu schützen oder so, aber da wurde uns fast ein Riegel vorgefahren. Das fand ich eigentlich schade. Und da vielleicht wollten sie uns auch bewahren für ihre eigenen Produktionen im Keller, keine Ahnung.
Ja.
Aber ich finde das super, dass die Arturo dann sagt, okay, so langsam mit an geführter Hand setzen wir euch vielleicht schon mal hier und da ein, dass ihr schon ein bisschen reinschnuppern könnt.
Generell ist das der Usus, dass man nicht spielt. Zumindest bis zur Zwischenprüfung nicht, also die ersten 2 Jahre nicht. Ich glaube, das ist ein bisschen Selbstschutz und zum anderen, ich weiß nicht, rückblickend betrachtet wirst du wahrscheinlich auch sagen, was habe ich da gemacht?
Ja, klar.
Die ersten Semester.
Da hat man ja noch keine richtigen Szenenspiele gehabt. Da
hast du so ein bisschen. Verbrennst du dich dann dein eigenes Gesicht, obwohl du es ein halbes Jahr später anders machst, weil der Schalter irgendwann mal Klick gemacht hat in deinem Kopf?
Ja.
Wie du Dinge machst und merkst auf einmal, ach, das meinen die ganze Zeit, das soll ich nicht machen oder anders machen. Und
Ja klar, es ist natürlich so, dass man gerade in den ersten Jahren oder im ersten Jahr auf der Schauspielschule geht es viel darum, um das eigene Ich und den eigenen Körper und die eigene Sprache, so habe ich es zumindest immer empfunden, zu neutralisieren. Weißt du, was ich meine? Dass du, ich hatte jetzt nicht so das Problem, ich bin zwar eine Kölsche Jung, aber wir haben eine rheinische Schleife
hattest
in der Stimme.
Hattest
du recht,
das rheinische CHSC?
Dann habe ich Schölk noch. Also heute passiert das auch immer noch beim Synchron, dass ich versehentlich sage, ich möchte hier rein. Und dann, nee, du musst das bitte auf Hochdeutsch sprechen. Nee, aber so schlimme Kurven oder so, wie jetzt vielleicht andere, ich will jetzt keine Gegenden nennen, andere Gegenden in Deutschland mit sich bringen, hatte ich zum Glück nicht und musste deswegen nicht besonders meine Stimme neutralisieren oder gar neue Vokabeln lernen, hochdeutsche Vokabeln lernen. Auch bin ich kein großer Körperklaus gewesen, weswegen ich jetzt keine Probleme hatte, bei Bewegungen und Tanzen mich irgendwie so zu adaptieren. Aber hier und da gab es dann schon Momente, wo ich dachte, ach so funktioniert das oder so steht man eigentlich gerade. Ne? Nicht so, wie ich immer dachte. Und ich fand immer so, die ersten Jahre der Schauspielschule waren eben dieses Neutralisieren, das irgendwie gerade stehen oder sich bewusst zu werden über den eigenen Körper und über die eigene Stimme, um dann eben, wenn man neutral ist, sich zu verstellen in andere Rollen und dann reinzuschlüpfen. Deswegen fand ich die Chronologie des Aufbaus eigentlich gar nicht so schlecht. Und klar, rückbetrachtend, wenn ich da vielleicht irgendwie eine Rolle bekommen hätte bei Unter uns oder so und wäre da reingekommen und hätte gesagt, guten Tag, ich möchte gern 5 Äpfel kaufen, dann hätte man das dem Mitte-20-Jährigen wahrscheinlich weniger abgekauft in der heutigen Zeit.
Ja.
Dann hat der Regisseur gesagt, den nehmen wir nicht mehr.
Ja, also neutralisieren hätte ich es nicht genannt, aber es ist ganz spannend. Also ich weiß, was du meinst damit, definitiv.
Ja, so eigene Marotten vielleicht ne?
Ja, da gehe ich d'accord mit. Also weil ich habe in der Schule eigentlich die ganze Zeit immer nur so geredet. Also alles war immer knarzig, total unterspannt, weil war ja auch viel cooler. Und bis ich das raus hatte, also einfach, dass ich halt mal ein bisschen Energie aufwende, ich war halt eher faul. das würde ich als neutralisieren betrachten, ja, okay. Definitiv. Ja, aber es ist sehr unterschiedlich. Also ich habe jetzt mit ein paar Leuten auch von der Volkwang zu tun gehabt und so, und die haben auch nicht immer die Erlaubnis, tatsächlich zu arbeiten oder dann halt nur in Produktion auch da in der Nähe am Theater oder so. Mhm. Es sind halt noch die schützenden Hände drauf. Aber sehr unterschiedlich.
Und ihr hattet dann die Kooperation, hast du gerade eben gesagt, angerissen.
Also zum Beispiel,
mit dem Comedia?
Das ist mittlerweile der Fall.
Ach so.
Bei uns war das so, dass wir, wie hieß das denn nochmal? Jedenfalls gab es da immer das Theaterschulentreff jedes Jahr von den Privaten. Und da war der Regisseur da, weil der einfach mal gucken wollte, wer da so spielt und macht. Und der kam danach zu mir und meinte, hier hättest du Interesse, wir haben dann Vorsprechen, komm doch mal vorbei.
Noch so in den Endzügen?
Das war mein letztes Semester, genau.
Ah, ja,
und dann hatte ich das Vorsprechen tatsächlich dann noch während der Schulzeit und hatte eine Woche Probenstart, bevor ich fertig war. Und dann hatte ich den Abschluss und danach ging es dann halt mit den Proben weiter.
Das ist ja bestimmt sehr beruhigend gewesen für das eigene Gewissen. Oder wie hast du das damals empfunden? Die Schauspielschule endet, was
mega,
mach ich jetzt?
Mega gut natürlich. Das war dann so, dass es finanziell nicht gereicht hat für, ja, Leben, fürs Leben. Und da war ich dann tatsächlich auch mal beim Amt, weil ich gehört hatte, dass sie so eine Lohnaufstockung wohl machen. Und das war absurd, weil ich dann da hinging und vor mir saß halt einer mit einem Tommy Hilfiger T-Shirt, so ein, weiß nicht, der war 20 oder sowas, mit einer Tommy Hilfiger Uhr, dann überall Red Bull Cola Dosen. Und ich dachte schon so, cool, hier kommen Leute hin, weil sie Hilfe brauchen und du trägst mal ein bisschen deine Dekadenz aus, aber okay.
Du bist in Lumpen aufgetaucht.
Oder? Ja, natürlich, natürlich.
Vorher noch zum Kumpel, kannst du mich mal ein bisschen verprügeln?
Damit ja, genau. Ein bisschen nee, und dann war ich da und meinte so, ich habe gehört, das und das gibt es, stimmt das? Weil dann würde ich gerne nur für 3 Monate, wenn möglich, irgendwie, ich sag mal 200 Euro oder sowas im Monat dazu bekommen. Einfach nur, damit ich diese Proben machen kann und nicht nebenbei irgendwie auf 450 arbeiten muss und auch Bewerbungen noch weiter rausschicken kann. Also Zeit habe dafür. Nö. Und wäre ich ja selbst schuld, wenn ich mir so einen Beruf auswähle. Und ich dachte mir so, Leute, ich habe gerade den Abschluss und habe einen Job, einen Vertrag. Dann musste ich mich da rechtfertigen. Dann habe ich noch eine Betreuerin, weiß nicht, eine Zuständige bekommen für mich, die dann auch mir so einen Vortrag hielt, warum ich das denn alles mache und was ich denn schon gemacht hätte, so nach dem Motto. Und als ich dann zu Unter uns kam, weil ich da mal halt 5 Tage irgendwie gedreht hatte oder so, ach wie toll, wo waren sie denn da? Mit wem haben sie? Und ich dachte, was?
Mann,
wollt ihr mich verarschen?
Entschuldigung. Ja, das ist echt schade, ne, das zu hören. Also
dementsprechend, ich habe mich sehr gefreut und ich habe den Rückhalt meiner Family, also ist alles super.
Cool.
Und will mich da gar nicht groß beschweren, aber da waren dann so Systemfaktoren. Also ich freue mich, ja, es reicht nicht zum Leben. Es gibt Instanzen dafür und die sagen nö. Und denkst du so, ja, wow.
Was machen deine Eltern? Haben die auch irgendwas Künstlerisches?
Mein Opa in der Türkei baut Musikinstrumente oder baute. Der hört jetzt gerade so langsam mal damit auf, reicht auch irgendwann. Und mein Vater macht das jetzt noch weiter und wir stellen Saiten her für Ud und Kanun und Benju war mal dabei. Ich weiß nicht, ob das noch gemacht wird.
Aha.
Genau. Und die werden noch händisch hergestellt, also nicht maschinell.
Du spielst auch Instrumente?
Gitarre. Und ein bisschen Schlagzeug.
Auf den eigenen Saiten.
Richtig. Super. Und auf Fremden. Du kennst das. Ich sehe deine Gitarre im Hintergrund. Egal, wo die Gitarre steht, das ist immer so, ich will da ran.
Genau.
Ich will da. Aber du machst noch Musik, ne?
Ich mache noch Musik, ja. Ich spiele noch, als Solokünstler trete ich noch auf hier und da. Also jetzt gerade natürlich nicht. Ich mache auch weiter Musik, auch mit der Band. Wir schreiben weiterhin Songs und arrangieren sie und nehmen sie auch auf und hoffen auch bald wieder auftreten zu können und so.
Was macht ihr für Musik? Wer seid ihr überhaupt?
Wer
jetzt?
Sind wir überhaupt?
Achtung, Werbung.
Achtung, wir sind die M. Borgert Band. Aha. Das ist kreativ für Michael Borgert Band. Wir machen so eine Art Pop-Rock, nenne ich es einfach mal. Es sind schon poppige Songs, aber dann ist auch mal was Bluesiges dabei oder mal irgendwie was fast schon ein bisschen Disco hat oder sowas. Also ich will mich da gar nicht auf ein bestimmtes Genre festlegen. Aber es ist jetzt nicht Grunge und es ist jetzt auch nicht Punk und es ist aber auch nicht Schlager.
Es sind mehr als 3 Akkorde.
Ja, ja, genau. Ja, doch. Hier und da
ist
schon. Manchmal ist auch ein 7er dabei.
Die Quintessenz.
Ja, genau, richtig. Es ist sehr anspruchsvolle Musik.
Wahnsinn.
Das Comedia war dann dein erster fester Job, den du dann da hattest auf dem Comedia-Theater?
Genau, nach der Ausbildung, ja.
Mhm.
Genau.
Und dann hast du die Zeit genutzt, wie du ja schon angegeben hast beim Arbeitsamt oder bei dieser Hilfe.
Ja, genau. Ich habe diese Hilfe dann nicht bekommen oder nicht angenommen. Genau, richtig.
Aber du hast deine eigene Motivation genutzt und irgendwie weiter dich beworben. Und
ja, klar. Also ich habe die ersten 4 Jahre nach der Ausbildung 600 Bewerbungen rausgehauen. Mhm. Also pro Jahr 150.
An Theater oder wo?
Nur an Theater. Also beziehungsweise dazwischen waren bestimmt auch mal ein paar Sachen zum Filmfernsehen. Aber diese 150 betreffen Theater. Mhm. Deutschlandweit, auch in der Schweiz und Österreich noch mitgenommen, also deutschsprachiger Raum. Da gab es dann hier und dort mal Vorsprechen, ist dann nichts draus geworden, also an größeren Theatern auch. Dann bin ich beim Jungen Theater Bonn gelandet, war da 2 Jahre, habe mich dabei währenddessen also auch noch weiter beworben, einfach weil ich dachte, okay, das ist hier nicht das Ende, ich möchte weiter. Mhm. Größere Häuser, größere...
Wolltest du raus, wirklich? Oder also aus Köln, wolltest du weit weg oder wärst du nur bereit gewesen, das auch zu tun?
Nee, tatsächlich war ich damals in der Schulzeit, also ich gehe zurück zum Gymnasium, der immer gesagt hat, ja, ich muss nicht in Köln bleiben. Und bin dann derjenige,
der... Ja, das ist, weil du in Gladbach geboren bist, nicht in Köln. Du hältst einfach dann doch nicht im Blut. Vielleicht nimmst du den Stempel wieder ab.
Und dann war ich derjenige, der in Bonn Vertrag kriegt. Also ich habe es sehr weit geschafft. Und nach Bonn bin ich wieder nach Köln und genieße das sehr, wieder da zu sein.
Ach, okay, da hast du den Stempel wieder.
Danke. Okay. Ja, den Einbürgerungstest hier. Ja, genau.
Aber du wärst bereit gewesen, wenn jetzt Salzburg gesagt hätte, wir wollen dich hier am Theater haben, dann hättest du das gemacht, ja?
Ja, definitiv, ja.
Du warst ja dann auch noch jung, hattest zwar familiäre Wurzeln hier, aber dann halt noch nicht so Selbstständigkeitswurzeln.
Ne, ach, jetzt nee, halt. Ich war mit damals meiner Ex-Freundin halt zusammen, hatte auch mit der zusammengewohnt, aber auch jetzt bin ich dem nicht abgeneigt, irgendwie für einen Job mal irgendwie den Ort zu wechseln. Mhm.
Gut, so. Aber jetzt meinst du jetzt, wenn du von einem Job sprichst, meinst du da jetzt eher was Kurzweiliges oder meinst du jetzt auch schon 2 Jahre Engagement an einem Theater?
Beim Theater bin ich ein bisschen kritisch, so, weil ich jetzt sehr viel Theater gespielt habe. Also ich habe in den ersten 4 Jahren meiner Berufslaufbahn knapp 1000 Vorstellungen gespielt oder sowas. Also eine Menge, weil ich neben dem Festvertrag habe ich auch noch irgendwie so mal Projekte noch gemacht.
Gastspiele, wie du sagst.
Genau. Und ja, wobei die Gastspiele kamen eher danach, aber dann so freie Projekte und so weiter. Das heißt, Bühne ist mir bekannt und ich wollte eigentlich ja immer mehr zum Filmfernsehen. Deshalb ist mein Fokus eher, wie komme ich da rein? Also ich möchte mehr drehen. Und das Sprechen macht Spaß. Aber wenn jetzt, sag ich mal, irgendeine Serie sich ergeben würde und man kann da für 1 Jahr oder 2 Jahre mal arbeiten, würde ich das durchaus machen, weil es mir auch nicht so schwer fällt, weil es besser bezahlt ist als Theater. Das heißt, ich kann in meiner Freizeit dann auch getrost mal nach Köln zurückfahren, wenn meine Freundin in der Zeit halt hier noch wohnt oder sowas. Und wir sehen uns trotzdem. Also ich muss dann nicht jeden Euro umdrehen. Also zum Vergleich, ich habe Theater angefangen für 1,75 brutto. Mhm. Das war der NV Bühne damals, der ist jetzt bei 2 oder 2,2. Das hat sich halt verändert, aber da überlegt man dann doch öfter, ja, okay, wie mache ich das mit Fahrtkosten?
Welches war denn dann der erste Job vor der Kamera, wo du sagen würdest, dass der ist jetzt erwähnenswert, in dem Sinne, wo du dachtest, hey, cool, jetzt kommt der erste Job da. Du hast eben von einem Unter-uns-Gig gesprochen,
genau,
war das schon direkt der, wo du dachtest, hey, geil.
Ja, also bei uns hatte ich während der Schulzeit mal so eine kleine Rolle, die sich so über eine Woche erstreckte. Mhm. Das war auf jeden Fall interessant und cool, weil ich auch vorher immer dachte so, Soap, ne. Also das ist doch, was die da machen, ist doch Quatsch. Seitdem ich diese Erfahrung gemacht habe, nehme ich das zurück. Mhm. Weil das ist Fließbandarbeit in gewisser Weise. Also sie können damit nicht immer einen Blumentopf gewinnen mit dem, was sie da machen, weil das Arbeitspensum ist pervers hoch. Also sie kriegen halt so je nach Rollenumfang ein Textbuch pro Monat da um die Ohren geschlagen, das müssen die lernen und direkt wieder vergessen, weil dann kommt ja schon das nächste. Aber das war sehr konzentriert und jeder wusste, was er zu tun hat und also ich glaube, die gehen sehr versiert dann an andere Sets. Also wenn du dann einem Soap-Darsteller sagst, so hier, du musst jetzt, pass auf, Text hat sich geändert und du musst jetzt darüber gehen und in 3 Schritten musst du dich dann umdrehen und den Satz sagen, dann sagen die, ja. Während andere sagen, oh, okay, was soll ich jetzt machen? Oh nein, dann muss ich mir das jetzt merken. Aber ich habe, genau.
Ja, verstehe.
Das heißt nicht, dass sie es nicht, dass sie es auf leichte Schulter nehmen. Gar nicht. Aber die sind halt einfach geübt.
Mhm. Das ist wirklich das Handwerk, was dann da zum Vorschein
kommt. Du musst da halt funktionieren.
Mhm. Ich erinnere mich, ich war auch einmal bei einer Soap dabei. Allerdings war das nur als Komparse. Und das war auch gar nicht so interessant, was ich da gemacht habe. Ich musste dann nur ein paar Handtücher von links nach rechts tragen, immer wieder. Ja. Aber ich war total interessiert auch daran, wie das denn so aufgebaut war. Und ich fand es total beachtlich, dass mitten in einer Episode, einfach von Szene zu Szene, war plötzlich Schichtwechsel. Und der Regisseur hat gesagt, okay, ich bin jetzt weg. Und dann kam eine neue Regisseurin. Und ich habe gedacht, okay, drehen wir jetzt eine neue Episode oder so? Nee, wir machen jetzt hier an der Szene einfach weiter. Ja. Weil es halt eben, wie du sagst, so eine Fließbandarbeit war. Aber trotzdem so genau eingespielt. Es war sowieso ein Studio hier in Butzweiler, in Köln.
MMC. Mhm.
Ja, genau, richtig. Da war ja eh schon alles aufgebaut. Es war jetzt kein Außendreh irgendwie.
Ja.
Aber ich war auch davon sehr beeindruckt, wie schnell die dann da doch das umsetzen können.
Und ist auch ein sehr nettes Team, soweit ich die da damals kennengelernt habe. Mhm. Und jetzt kenne ich durch andere Kollegen, die da arbeiten, halt auch ein paar. Das ist sehr familiär, hatte ich so das Gefühl. Also irgendwie ist das nett. So, und ja, warum nicht?
Und du hast dann vor allen Dingen Spaß auch daran gefunden, hinter der Kamera zu sein.
Korrekt.
Und hast dir dann gedacht, ich mache jetzt meine eigenen Demos. Ist, war das so der Ansporn, warum du das gesagt hast? Oder auch für die eigene Kreativität?
Beides. Also das war auch während der Zeit am Jungen Theater Bonn. Ich wollte halt drehen immer und es kam halt nichts und ich hatte sowieso keine Zeit. Mhm. Also wir haben da pro Spielzeit, pro Person 350 Vorstellungen gespielt.
Boah.
Ne? Das läppert sich.
Ja.
Und dann dachte ich irgendwann, ja, so Regie, selber was machen, kreieren, interessiert mich ja eigentlich auch. Und dann habe ich den 99 Fire Films entdeckt. 99 Fire Films Award ist ein Filmfestival, da kann man sich anmelden, man muss keine Erfahrung haben, ist hilfreich, aber braucht man nicht. Alle, die sich angemeldet haben, kriegen freitags oder donnerstags, weiß ich nicht mehr, zum selben Zeitpunkt das gleiche Thema mit einer Zusatzaufgabe und haben dann 99 Stunden Zeit, einen 99-sekündigen Film zu machen. Das heißt, zu schreiben, zu drehen, zu schneiden und hochzuladen.
Und Echtzeit. 99.
Ja, genau.
Ja, okay.
Mhm. Also genau, von Themenbekanntgabe bis Einreichung sind 99 Stunden für genau 99 Sekunden. Ja, und das hatte ich halt gesehen, dachte mir, ach ja, fällt auf 2 probenfreie Tage. Also ich hatte von den 99 Stunden, hatte ich glaube ich so 80 oder sowas zur Verfügung. Und ja, dann kam die Idee und es gab so ein Kernteam von 3 Leuten, also Kameramann, weil Kamera mache ich nicht, wenn ich Regie und sonst was mache. Und noch eine Regieassistentin, die bei dem anderen Projekt Regie geführt hat. Das war also mein Backup, dass sie mir erklären kann, wenn ich völlig falsch laufe mit irgendwas.
Verstehe. Aber du hast Regie und Schauspiel beides.
Ich habe es geschrieben, ich habe es produziert, ich habe Regie geführt und ich habe noch mitgespielt und noch mitgeschnitten. Also quasi gefühlt irgendwie alles dann am Ende. Ja, und dann haben wir da tatsächlich beste Idee gewonnen. So mit dem ersten Kurzfilm.
Ja, Glückwunsch dazu nochmal, es war schon was her, aber das, ich habe mir den auch angeschaut, das ist total schön.
Ja,
sag mal, wie der Film heißt, damit Leute den schauen.
Wie an dem Tag. Also einfach bei YouTube eingeben, wie an dem Tag und dann Ferdi noch dazu oder Fire Films und dann findet ihr den schon.
Aber du hast dann weitergemacht und
genau. Auch
noch ein paar Mal mehr Ideen gehabt für
Filme. Ja, also Filme, seitdem, ich weiß es jetzt nicht, also es sind jetzt nicht 500, aber es sind ein paar mehr Kurzfilme entstanden, ja.
Ich habe mir noch einen anderen angeguckt, den fand ich sehr lustig, das war dieser Spieleabend.
Ja, das ist, glaube ich, der letzte, den ich gemacht habe.
Ach, tatsächlich, ja?
Ja.
Den fand ich auch klasse.
Danke.
Und vor allen Dingen ist das ja super, du hast dann eigenes Demomaterial auch für dich.
Ja, das
ne?
ist dann noch das Zubrot quasi.
Oder auch deine Kolleginnen und Kollegen,
genau,
die mitmachen.
Also ich schreibe die halt generell. Benedikt Hahn wirst du wahrscheinlich auch kennen, Sprecherkollege auch aus Köln. Mit dem habe ich ja auch einiges gemacht. Also falls du noch mehr gucken willst, die sind ja meistens alle nur so.
Das fand ich total nett.
3 Minuten oder sowas.
Ich gucke mir auch gerne längere Sachen an. Ja. Ich bin jetzt nicht so sehr in diese Generation gefallen, dass ich nach 10 Sekunden wegklicke. Aber ich finde es auch total. Ich war sehr interessiert daran, wie du in 99 Sekunden überhaupt eine ganze Story zusammenpacken
kannst.
Wir
haben ja noch einen gemacht. Noch einen 99er gibt's.
Ja?
James Franco.
Ja, den habe ich auch gesehen. Ja, den habe ich auch gesehen.
Der ist fand ich auch super.
Ja.
Der ist ja mit dem Benedikt Hahn zum Beispiel.
Mit dem Angeber. Ach ja,
genau.
Der spielt ja mit.
Genau.
Ja,
genau.
Ja, natürlich.
Schließen wir den Bogen.
Der findet dich richtig kacke die ganze Zeit.
Ja, genau. Das findest du dann witzig.
Ja, aber ich fand einfach lustig, wie kacke der dich findet. Wie der immer mich ablästert die ganze Zeit.
Ja.
Und dann am Ende buff gestellt wird.
Das fand ich schon gut. Ja, genau. Können wir auch die Brücke schließen? Esther Brandt, Benedikt Hahn, ich, alle von derselben Schauspielschule.
Die Esther sprach auch von Benedikt,
ja. Genau,
richtig. Ja, richtig.
Genau, und mit dem Benne mache ich auch so noch relativ viele Projekte frei. Und da gibt es noch Spankin Bobby. Haben wir auch noch einen Film gemacht, zusammen mal.
Spankin Bobby?
Ja.
Ist das was so Größeres gewesen? Oder was
das sind auch 3 Minuten oder sowas. Und da gab es das Road Festival. Da waren wir auch nominiert als bestes Drama tatsächlich in dem Jahr.
Mhm.
Mit Spankin Bobby. Also falls du nochmal 3 Minuten dir angucken willst.
Ja, okay, 3 Minuten kriegst du noch.
ja, genau, so sind Ideen entstanden. Ich habe auch noch ein paar im Petto, es wird auch noch was kommen. Also ich sitze noch an ein paar Sachen, überleg auch mal vielleicht eine Nummer größer mittlerweile zu gehen.
Cool.
Ja, und irgendwie...
Und das würdest du auch nicht missen wollen, ne? So hier und da alles ein bisschen zu machen. Als nicht als Tausendsasser, so meine ich das nicht, sondern ich schätze dich dann eher zu ruhelos ein, dass du nicht sagen würdest, okay, jetzt habe ich diesen Job hier, vielleicht irgendwie eine Serie.
Wahrscheinlich werde ich dann immer noch 5 Sachen parallel machen, ja.
Ja, aber solange man die Energie und den Bock hat, warum nicht?
Ja.
Aber schlagen wir doch mal den Bogen aufs Sprechen und aufs Synchronschauspielen.
Worum es eigentlich gehen sollte.
Worum es ja eigentlich geht in diesem Podcast,
ist Borgert auch,
spricht und nicht Borgert
filmt. Und wir sagen ja auch, die, in der Kürze liegt die Würze. So, der Podcast ist vorbei, tschüss.
Ja, genau. Du hast dann aber irgendwann halt auch irgendwie den Sprung vors Mikro geschafft. Wie ist das denn gekommen?
Das habe ich tatsächlich auch schon während der Ausbildung gemacht. Da habe ich für den WDR mal bei Hörbüchern mitgesprochen.
Ach, cool.
Ken Follett, die Säulen der Welt, glaube ich, waren wir so als Ensemble mal mit der Schule gebucht, und also der Gerion Nussbaum, der Direktor der Schule, der hat halt viel mit dem WDR zu tun und hat dann da irgendwie es auch geschafft, dass wir mal bei Produktion mit dabei sein konnten. Und dann durch den Benedikt Hahn tatsächlich sehr viel auch und den Heiko Obermöller, den kennst du wahrscheinlich auch.
Ja, ja, klar.
Mit dem habe ich Theater gespielt und ja, irgendwie, wie das dann halt so ist, man vernetzt sich und ich bin vom Theater raus, das heißt, ich hatte Zeit, also Sprecherdemos aufgenommen, mich einfach mal beworben und dann Glück gehabt, dass das ein oder andere Studio genau in der Zeit halt neue Stimmen gesucht hat. Also du kennst das Spiel ja, du kannst dich
ja. Ja,
10 Jahre gefühlt bei einem Studio bewerben, kommst nicht einmal rein und dann ruft dich 3 an, wo du dich gefühlt nicht beworben hast und denkst, wie zum Henker passiert das?
Ja, ja. Oder sie rufen dich irgendwann an und sagen, wir haben ja noch eine Demo von dir und du das. Ach ja?
Ja, von vor 5 Jahren.
Und die, deswegen wollte ich mich einladen, mittlerweile gibt es viel bessere Demos.
Ja, ja, ich kenne genau, das. Also die Spielregeln da sind undurchsichtig.
Ja,
aber
das ist manchmal ein Würfelspiel, aber man weiß halt nicht, was im Hintergrund passiert, hinter den Kulissen.
Genau, da kann ich jetzt mal einmal kurz einen Bogen zurück machen zu Spankin' Bobby, weil den Kurzfilm habe ich mit Benne gedreht, um Demomaterial zu haben und halt um an diesem Festival da teilzunehmen. Und dadurch, dass wir das aber gemacht haben, habe ich eine Synchro-Hauptrolle mehr oder weniger bekommen.
Aha.
Weil der Benne in der Zeit für Ghost Rockers die Hauptrolle gesprochen hat.
Naja, war ich auch dabei, in Antwerpen. Ey.
Ach, du warst auch da in Studio 100. Ja, same. Ab Staffel 3 kamen ja ein paar neue Charaktere und da hatte ich halt einen von denen. Und die kamen auf mich, weil die Spankin' Bobby gesehen haben durch Benne.
Ach, cool.
Und haben dann mir eine Mail geschrieben, ob ich auch Synchro machen würde. Und das ist halt diese Absurdität. Also ich dachte halt, cool, wir machen eine coole Szene, Demo-Material, vielleicht kriegst du ja einen Dreh oder sowas. Nee, kriegst halt eine Synchro- Rolle, also für Staffel 3 und 4, also durchgängig dann. Mega cool.
Ja, es zeigt doch einfach, dass es viel gesünder ist, wenn man sich so vernetzt und das Wissen austauscht und fragt, wie machst du das eigentlich und dann auch mal ein bisschen preisgibt, weil man weiß, es kommt was zurück.
Ja, wichtig.
Also anstatt das einfach für sich zu behalten und zu horten und zu denken, boah, das Wissen, das will nur ich benutzen, weil damit komme ich dann ganz weit. Ne?
Ellenbogen-Manier, nee.
Ja.
Also eben. Ist so überhaupt nicht meins. Also
und man merkt ja auch, du kommst ja auch nicht weiter damit.
Nee, also ich bin Typus, es gibt einen Job, ich passe oder ich passe nicht, aber ich weiß, du würdest jetzt passen, Benne passt, dann schicke ich euch das weiter. Aber auch da, wie unplanbar unser Job halt ist, also warum bin ich breit aufgestellt? Zum einen, weil es mir einfach unfassbar viel Spaß macht. Ich sage ja auch nicht, ich spiele kein Theater mehr, gar nicht. Das ist es nicht. Also ich habe an Theater Spaß, mir macht Sprechen, genau. sehr passend.
Geil.
Sprechen macht mir auch Spaß. Sprechen macht mir auch sehr Spaß. und halt die Filme machen mir halt auch unfassbar viel Spaß. Und irgendwie gehört das ja alles für mich auch zusammen.
Ja, so. Ja, und es befruchtet sich ja gegenseitig, wie man bei Spankin' Bobby gemerkt hat. Ne?
Ja, so bin ich dann da quasi reingekommen. Also ganz klassisch einfach Bewerbungsmaterial erstellt, also Demos aufgenommen, Demos rausgeschickt. Dann kam halt der eine Job da so quer rein, mit dem ich nicht gerechnet habe und bei anderen dann ensemblemäßig.
War das doch der erste Synchro-Job, den du gemacht hast?
Nee, ich habe während der Schulzeit auch schon mal Synchro gesprochen für 2 RTL-Produktionen, glaube ich.
Synchro für RTL?
Ja, ja, genau. Ah, dann ist quasi deutsche Produktion, die dann irgendwelche Nebendarsteller hatten oder die hatten ein Flugzeug drauf oder sonst was und das wird dann
also
nochmal...
ADR dann,
genau.
Also auf Deutsch.
Mhm. Genau. Und da war ich dann auch mal gebucht, um was Türkisches noch zu machen. Das war dann auch sehr lustig.
Sprichst du Türkisch?
Fließend? Nö.
Ach so. Du sagst das so selbstverständlich, ich sage auch cool.
Aber das ist dann halt das,
nur wegen deines das
Klischee.
Angehauchten Nachnamens gebucht,
was heißt,
oder was?
Leicht angehaucht. Ferdi ist türkisch und Östen ist auch türkisch.
Ach so, ich hätte gedacht, wäre Ferdinand oder
nee,
so.
Nee, das ist Ferdi Östen, ist beides türkisch.
Ach so.
Ja.
Ja gut, aber das muss man erstmal wissen.
Ja, jetzt weißt du es.
Nee, ich meine auch als Casting-Direktor, ja, klar. Ne, dass man dann denkt...
Ich fand das sehr lustig, die ersten Anfragen, die für mich kamen, waren halt immer der Assi. So, und dann bin ich da zu Castings hin oder hab denen was geschickt und dann waren alle immer irgendwie so perplex, so, Entschuldige, warum bist du hier?
Du bist viel zu lieb.
Ja, also, du siehst gar nicht so aus, oder, ne, ja.
Und du sprichst auch weitere Sachen als synchron, ja?
Genau, also Gaming habe ich jetzt ein bisschen was gemacht, Werbung auch. Es dominiert Synchro, definitiv. Mhm. Dann noch ein paar Hörspiele hier und dort mal. Feature habe ich mal gesprochen für WDR und
Co. Was sind auch so diese Podcast-Features?
Also nee.
Hörbuch, diese Feature, Erklärdinger?
Genau, also eher so, beziehungsweise Reportagen.
Ja, genau, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Ja, genau. Finde ich super.
Hier hast du es.
Stecke ich mir ein, bis später. Hör ich mir gerne an beim WDR, finde ich super, ja. Die Features.
Und Deutschlandfunk, da hatte ich das auch mal gemacht, ist dann viel so Voice-Over auch. Also du hast dann halt, um was ging's? Es ging um irgendeine Buslinie in Südamerika oder sowas. Und dann hast du halt den Busfahrer, der auf Spanisch oder wie auch immer irgendwas erzählt und dementsprechend wird das dann
wird
halt
dann leiser, da kommst du rein. Und
genau,
du,
ja.
Genau, das ist der Unterschied zum Voice-Over und für Synchron, genau. die es nicht kennen.
Und ne? Overlay bzw. Voice-Over auch schon öfter gemacht fürs Fernsehen.
Mhm. Ja, da haben wir zusammen, glaube ich, letztens kam meine Frau und sagte, boah, ich habe ja so eine Serie gesehen, die würde ich unbedingt mal gerne gucken. Border Patrol USA, finde ich total geil. Dann hat sie sich das reingezogen, das war schnell vorbei. Es war einfach so eine Doku über Grenzbeamte in den USA. Und dann war das vorbei und so, oh schade, keine Folgen mehr. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe ja mal mitgesprochen hier in Control de la Fronteras in Spanien, das kannst du dir auch mal angucken. Ja, okay, wenn es dann sein muss. Hat sich das angeguckt und dann habe ich dann meine Stimme natürlich auch dabei und dann habe ich dich auch gehört hier und da. Ja. Machen Sie mal den Koffer auf. Was haben Sie denn da für Früchte dabei und so, ne? Das waren diese...
Ja, ich weiß nicht, ich war auf jeden Fall in letzter Zeit sehr oft als... Holzfäller.
In diesen Remake Your House, Remodel Your House Ding,
nee,
oder was?
Nee, das war bei Bildgestalten in Köln. Das andere war so ein Soldat auf einem Flugzeugträger. Mhm. War auch super.
Das ist bei Splendid, ne?
Das
dieses
war bei Splendid.
Warship. Dieses,
genau, ja.
Das
ja,
britische,
ja, ja.
Britische Kriegsschiff, was da irgendwo immer. Das ist ja auch Banane, ne? Da fahren die ganze Zeit mit ihrem blöden Schiff durch die Gegend und machen eigentlich nur Schwanzvergleich die ganze Zeit mit den russischen Schiffen. Ne?
Ja, ich hatte so da bescheuert. So einen lustigen Jungsoldaten, das war sehr schön. Der halt irgendwie sehr ambitioniert war und vor allem sehr lustig. Also er fand sich lustig und der Rest halt nicht. Und ich musste dann halt auch diese Witze einfach bedienen, die er ja sprach, aber so, dass halt die einfach nicht witzig sind.
Wenn du ins Synchronstudio gehst, worauf freust du dich da am meisten? Also ist es bei dir der Moment, wo du sagst, oh, jetzt hier in diese Rolle schlüpfen oder generell das Handwerk des Synchrons macht dir Spaß? Oder?
Also im Vergleich zum Beispiel zum Feature fürs Radio. Beim Feature kriegst du generell den Text vorher zugeschickt und dann sollst du den halt dementsprechend vorbereiten natürlich. Setzt dich einmal mit Regie vorher zusammen, gehst Fragezeichen durch, gerade auch Betonungen bei Doku oder Aussprache von Wörtern und dann machst du das. So, das heißt, da ist, oder hatte ich immer das Gefühl, dass eine gewisse Erwartungshaltung halt, weil du ja Zeit hattest, dich vorzubereiten, das muss halt jetzt sitzen. Und Synchro ist spielerischer. Synchro ist ja zum einen, du siehst ja eine gespielte Szene, egal ob animiert oder nicht, oder du hörst es halt auch dann und fühlst dich dann quasi drauf ein. Ich meine, wir machen es gerade hier auch beim Podcast, dass wir die ganze Zeit ein bisschen rumzappeln. Ich musste eben schon schmunzeln, als du von deiner Band erzählt hast, meinst, da kommen manchmal so ein paar funky Tones
und dann
kam so eine Luftgitarre kam und so ein leichtes Schulterzucken, so yeah. Und ich wusste sofort, was du meinst. Also man macht sich halt auch ein bisschen zum Affen vom Mikro, aber das ist das Schöne, also ich find's.
Ja klar, weil dann das verändert ja die Stimmfarbe enorm.
Ja,
ne?
und das liebe ich im Gegensatz zum Feature. Also Feature macht mir auch Spaß, aber das ist das.
Das ist das Element, was dazukommt.
Genau, ja. Das würde ich sagen, das macht für mich Synchro aus. Denn man hat keine Ahnung, was einen erwartet, auch an Text. Das kriegst du dann in dem Moment und ich weiß nicht, es ist halt so, okay, jetzt hier, zack, da und jetzt, oh, ganz andere Szene, wow, ganz andere Stimmung. Also da werden halt so viele Schalter umgelegt, da blühe ich auf. Also habe ich einfach.
Ich finde auch, dass beim Synchron das das Endergebnis, wenn man es denn mal sieht, weil im Studio passiert es ja selten, dass man sich das nochmal anschaut. Man soll natürlich einerseits abgreifen, was der Originalschauspieler oder die Originalschauspielerin gesprochen oder gespielt hat, aber es gibt ja dem trotzdem einen ganz neuen Charakter durch die eigenen Stimmen. Und ich finde den Effekt, sofort ein neues Resultat dort zu sehen, der ist dann beim Synchron nochmal größer, sei es Animation oder Realfilm, als vielleicht jetzt nur in Anführungsstrichen, wenn man ein Hörbuch oder ein Hörspiel sich nochmal anhört. Ne? Und das finde ich auch immer sehr spannend beim Synchron.
Ja, und schön ist, wenn du, wie du gerade sagst, man nimmt natürlich vom Original ab, aber es kann ja auch sein, dass der Regisseur das komplett konträr will. Mhm. Oder dass man ein bisschen frei ist. Und die Momente sind natürlich auch schön, wo man dann den Take einmal macht und es abgesegnet und eventuell fragt, darf ich euch mal gerade einen quasi einfach anbieten?
Bisschen oder
arbeiten dabei. Können wir mal was ausprobieren? Und auf einmal lachen da halt viele Leute und sagen, ja, okay, ist viel cooler. Und dann hat er halt einen kleinen Sprachfehler, also wenn es nicht zu dicke ist oder ist halt schriller oder keine Ahnung. Und das mag ich. Also ich glaube, das ist es so, einfach dieses von jetzt auf gleich arbeiten und einfühlen und spielerischer unterwegs sein.
Du spielst aber auch regelmäßig weiterhin als Schauspieler
unterwegs. Theater meinst du? Oder
nee, im Film jetzt meine ich so. Oder Serien und Film oder?
Also ich habe dieses Jahr für Falk gedreht. Ich hatte noch einen Auftritt bei Alles, was zählt. Ich habe Werbung gemacht.
Da habe ich übrigens die Komparsensache gehabt, wo ich Handtücher tragen musste bei Alles, was zählt.
Habe ich mir gedacht. Das Studio gegenüber. Genau, dann habe ich noch ein paar Kurzfilme gemacht. Werbung, jetzt kommt auch nochmal Werbung. Dann kommt eventuell nochmal ein Dreh fürs ZDF.
Und was erhoffst du dir noch so für die nächste Zukunft? Oder was hast du noch für Pläne? Erstmal so weitermachen, wie es geht? Oder gibt es da noch irgendwie, dass du sagst, ich möchte gerne noch mal einen längeren Film drehen beispielsweise?
Genau.
Also einen eigenen, meine ich jetzt, ne?
Genau, also da gibt es ein paar Projektideen von mir, die ich jetzt auch mehr angreifen will. Längerer Film wäre zum Beispiel was. Mhm. Also es muss ja jetzt nicht sofort auf 90 Minuten gehen, aber vielleicht mal auf 10 bis 20 oder sowas, also eine größere Herausforderung zu haben und zu gucken, ob das Storytelling sich dann auch über den Zeitraum gut erzählen lässt oder ob ich das hinkriege einfach. Genau, dann habe ich noch eine Idee für einen Animationsfilm, wo ich noch hinter bin.
Den du auch produzieren möchtest, ja?
Ja, also da bin ich halt wirklich noch so ganz am Anfang. Also die Story ist grob da, das heißt, ich muss das Drehbuch erstmal schreiben und dann muss ich mich mal damit auseinandersetzen, wie produziert man das Ganze? Mhm. Weil animieren werde ich das garantiert nicht. Und auch nicht zeichnen. Ich glaube, das will keiner. Es soll ja schön sein.
Ja, so fingen aber meistens ja die Pilot-Episoden von Family Guy oder so fingen auch so an, dass sie selber
gezeichnet haben. Genau, also da bin ich jetzt dran, aber da werde ich mir wahrscheinlich auch ein, zwei Leute mal zusammensuchen, die mich da unterstützen. Und dann müsste das Ganze an eine große Produktionsfirma wahrscheinlich ran, ob das möglich ist. Keine Ahnung, werden wir sehen. Aber solange ich es nicht probiere.
Ja, eben, das finde ich super.
Passieren.
Das finde ich immer sehr imponierend und attraktiv, sage ich jetzt auch mal ganz blöd, wenn Leute so dieses Machergehen haben, ne? Und sagen.
Ja, wenn ich es halt nicht probiere, dann ist es halt schon ein Nein. Also es wird ja nicht zustande kommen, wenn ich es nicht probiere. Wenn ich es probiere, ist die Chance vielleicht gering, aber sie ist halt da.
Und wenn, dann kriegst du halt nochmal ein Nein.
Ja, also ich kann halt nichts verlieren.
Ja.
Also ich kann ja nur gewinnen. Das ist so mein Herangehen daran, ja.
Wie denkst du denn dann jetzt in dieser Zeit, wenn ich jetzt nochmal zurückgehe auf Ende der Schauspielschule, wo vielleicht am Anfang ein bisschen Muffensausen da war, dass du dachtest, was mache ich denn nach der Schauspielschule überhaupt? Wie denkst du denn derzeit über so, unabhängig jetzt von Pandemie, über die Situation des Selbstständigen, der halt immer wieder schauen muss, dass er neue
über
Jobs
die Runden
bekommt.
Kommt.
Ja, über die Runden kommt oder halt was zu tun bekommt. Kriegst du da viel Anxiety oder bist du da eher...
Also insgesamt bin ich ein sehr optimistischer, positiver Mensch, würde ich sagen. Aber ich kann mich nicht freisprechen davon, dass es nicht Momente gibt, wo dann eine Durststrecke ist und ich denke, warum machst du das? Warum zum Teufel tust du dir das an? So, also es stresst durchaus. Es geht dann aber irgendwie doch immer gut. So, also ich kann es dir gar nicht beschreiben, aber man kann ja auch gar nicht sagen, warum. Es kann ja sein, dass du 2 Monate relativ wenig zu tun hast, generell in dem Beruf, das passiert mal und denkst du, was ist denn jetzt? Habe ich irgendwie was falsch gemacht? Oder
egal, wie man sich dann auch reinhängt, es passiert dann halt
genau,
manchmal
und du
gar
kannst,
nichts,
was weiß ich, wie viele Bewerbungen rausgeschickt haben, Reminder und irgendwie nö. Und dann denkst du, pff, ja okay, gut, habe ich halt keinen Einfluss und auf einmal gefühlt 10 Projekte und dann im besten Fall noch alle auf denselben Tag. Und denkst dir so, boah Leute, ey, was waren die letzten 2 Monate, könnt ihr das nicht ein bisschen strecken? Es ist einfach absurd. Ja, und diese Downer, ich habe mich letztens mit einem Kollegen, falls er das hören sollte, schöne Grüße an Ryan Wickert in Berlin, auch darüber unterhalten, weil ich letztens noch eine Absage bekommen habe von einem Theater. Und Absagen gehören dazu, wirst du wahrscheinlich auch kennen. Also man kriegt mehr Absagen als Zusagen generell, weil die Castings, sage ich mal, dominieren.
Absolut.
Und eigentlich ist man dran gewöhnt. In dem Fall war es dann aber so, dass ich dachte, krass, das zieht mich jetzt doch gerade mal mehr runter, als ich dachte. Es war dann Absage, weiß ich nicht.
Weil du im Vorhinein zu sehr Sternchen in den Augen hattest und dein Herz da schon dran hing, oder?
Ja, weil mir das auch so gespiegelt wurde. Also eigentlich war das alles mehr oder weniger dingfest. So wurde es zumindest mir kommuniziert. Und dann hieß es auf einmal halt so, nö. Ich war so, hä? Warum? Woher kommt das jetzt? Ich habe es nicht ganz verstanden. Und auch, jetzt kommt die Pandemie mit rein, zu dem Zeitpunkt war es so der einzige Lichtblick in Beruf, sag ich mal. Wo ich dachte, ah, okay, da kann ich mal ein bisschen Puffer erarbeiten. Hat sich mittlerweile alles wieder erledigt, revidiert, also da sind andere Sachen gekommen, mir geht's gut, alles gut. Aber ich hatte ihn gefragt, ob er das eigentlich auch noch hat. So einfach interessemäßig, dass dann vielleicht meine Absage.
Weil er ein bisschen noch etablierter ist oder in deinen Augen zumindest noch.
Nö, aber weil er halt auch viel zu tun hat, auch sehr viel spricht und einfach Interesse halber. Also wir kannten uns auch nur über Insta eigentlich. Ja. Und haben uns auch zum ersten Mal getroffen, also ähnlich wie wir jetzt. Und dann ist das ja mal ganz spannend zu erfahren, okay, wie gehst du damit um? Und der hat einen ganz guten Satz gesagt, den ich jetzt auch so als Leitfaden übernehme, weil er sagte, er hatte eine Rolle in einem Kinofilm zugesagt, auch nichts Kleines so, und dann wird das rausgestrichen, obwohl es eigentlich vertragsfest war, aber die haben das Drehbuch nochmal überarbeitet und die Rolle war halt weg. Mhm. So, da kann man sich natürlich drüber ärgern oder mies gelaunt sein, wie auch immer, und er sagte sich so, nö. Ich habe den Caster überzeugt, ich habe den Regisseur überzeugt und ich war von mir überzeugt. Also alles, was ich beeinflussen konnte, habe ich positiv beeinflusst.
Ja.
Und jetzt kommt halt ein Punkt, da habe ich keinen Einfluss drauf. Und das ist dasselbe, was beim Theater auch war. Es war eine Typenfrage. Da kann ich nichts machen. Also ich kann nicht größer werden, auf einmal 10 Kilo schwerer oder keine Ahnung was. Dann passt das halt nicht. So, aber das liegt nicht daran, dass meine Arbeit schlecht ist. Und das macht das Ganze wesentlich leichter.
Ich habe auch solche Momente, wo ich in Anführungsstrichen alles in Frage stelle, aber ich habe jetzt ja nicht, es ist ja nicht so, als wenn jetzt eine Festanstellung im Nebenraum ist, wo ich einfach dann die Reißleine ziehen könnte, sagen könnte, okay, dann werde ich halt Einzelkaufmann oder so, ne? Sondern ich habe von vornherein gewusst, oder mein Steuerberater hat es mir damals gesagt, als allererstes, beim allerersten Termin, machen Sie sich breit, Herr Borgert. Dann müssen Sie sich auch nicht Gedanken machen, wenn es mal vielleicht hier nicht läuft, im Sprecherbereich, dann, Sie haben ja auch noch Kameramann, vielleicht läuft dann da was. Und so, ich will nicht sagen, ich habe mich durchgemogelt, aber so hatte ich dann auch dann doch immer das Glück, dass irgendwo immer wieder mal in ferner Sicht am Horizont wenigstens der kleine Punkt war, wie, ach, da drüben geht's weiter, okay. Ja. Ich hatte mich kurz verloren, kurz ein bisschen Panik bekommen, aber jetzt weiß ich wieder, wo es lang geht und jetzt kann ich wieder nach vorne schauen und nach vorne gehen.
Ja, im Prinzip dann, ja, relativ identisch. Also ich bin ja auch immer noch dabei, immer noch ein bisschen breiter mich aufzustellen, also.
Weil das ist vielleicht das Einzige, was man da noch machen kann, ne?
Also ja, es ist aber, klar, es hat natürlich einen, ich nenne es mal Überlebens, Drang, der dahinter ist, das zu machen, zu sagen, okay, ich kann mehrere Felder abgrasen. Gleichzeitig verzahnt es sich aber halt auch, finde ich. Also ich finde, es ist total hilfreich, vor der Kamera zu wissen, wie es hinter der Kamera funktioniert. Weil ich weiß automatisch, okay, Kamera steht da, die werden wahrscheinlich so oder so einen Umschnitt machen, das heißt, ich drehe mich so rum. Und schon ist es auch im Sinne der Regie. Und man muss nicht drüber reden. Das sind so Kleinigkeiten, die ich merke, je mehr ich vor und hinter halt wechsle, das befruchtet sich halt gegenseitig.
Auch
vor
dem Mikrofon.
Ja.
Du stehst da und du weißt, wenn du schon mal aufgenommen hast oder geschnitten hast, weißt du ja auch schon, wie muss ich jetzt neu ansetzen in dem Hörbuch, dass ich nicht den ganzen Paragraph neu machen muss oder so. Welchen Gefallen tue ich dem
Techniker? Ja, das ist alles. Du kannst ja auch auf der Bühne, heißt es dann, ja, okay, jetzt mach mal nicht, sag mal nur diesen Satz. Tut natürlich jeder Sprecherjob auch seinesgleichen dann dazu. Also es wird ja positiv befruchtet, weil du mittlerweile, wenn ich dir sage, sag mal ja, wirst du mir das auf 50 Arten sagen, ohne drüber nachzudenken. Und das sind so Erkenntnisse, die halt ganz klar durch die Sprecherjobs kamen, fand ich. So, weil das ist ja auch das Absurde. Du kriegst so einen riesen Text, kennst du wahrscheinlich auch, du hast so einen Take, der so ellenlang ist und denkst dir, oh Gott, den jetzt in einem runter. Und dann geht das und dann sollst du nur mal so ein Ja sagen und
hast,
hast du gefühlt 20 Takes und denkst dir so, hä?
Absolut, ja genau.
Weil dann ist es, ja, ja,
Ja. Und dann kommen dann so vage Regieanweisungen, genau, dass du komplett, du bist komplett verunsichert und weißt dann nicht.
Also gerade bei den Anfängen, ne?
Ja, ja, genau, richtig. Aber heute immer noch, also ein Jahr ist jetzt wirklich auch wieder was Spezielleres, aber zwei Wortsätze, die dann einfach, wo du die zum 18. Mal machst und du denkst, ey, das kann nicht wahr sein. Und ja, vorhin hast du, wie gesagt, du hast ein Paragraph mit 5 Atmern drin und 3 Zögerern und so.
Kein Thema.
Ja, ja, genau, zack, durch.
Ist völlig absurd. Verrückt.
Also nicht, dass es immer so ist, ne? Da gibt es auch Momente, wo man den aufteilt. Aber
auch eine längere Session mal gehabt, die ging so über 5 Stunden, glaube ich. Und das lief echt gut. Also es ging so richtig runter und super. Und dann so nach 3 Stunden kam so ein Satz, ne. Einfach nein. So, kein Schimmer. Das war einfach so, nö. Und dann sind wir halt auch weitergegangen, sind später nochmal zurückgegangen.
Ja, das kannst du
aber
auch nur so machen.
Aber völlig plemm. Also auch nichts Besonderes. Also da ging es jetzt nicht um irgendwelche futuristisch ausgedachten Wörter und noch 3 japanische Namen oder so. Also es war wirklich ein einfacher Satz irgendwie, aber nö. Der war dann gerade einfach raus. Das ist absurd. Ja, aber das ist dann so wie mit der Panik generell mit dem Beruf. Man lernt ja. Also ich weiß nicht, es war ganz am Anfang erst einmal Synchro oder sowas, einen Fehler gemacht. Oh Gott.
Naja, klar. Das ist Druck, ja total peinlich. Du denkst, Druck, du wirst nie mehr eingeladen.
Peinlich, 10-mal Entschuldigung sagen und so. Und da taten dann die Ensembletermine auch wirklich gut am Anfang. Wo wir uns ja, glaube ich, auch das erste Mal gesehen haben. Dann hast du halt mit Kollegen zu tun, verschiedenen Alters, verschiedener Erfahrung und merkst so, ey, jeder stolpert mal.
Genau, einerseits kannst du dir coole Sachen abgucken, andererseits merkst du, hey, der Sprecher, dessen Stimme ich schon mal gehört habe, der verkackt gerade auch bei einem Jahr.
Ja, ne? Und es ist Alter auch nur ein Mensch.
Ja.
Und es ist vollkommen legitim. Also selbst dahinter, also Regie oder der Tontechniker, für die ist das ja auch kein Thema. So, die sagen einfach, ja, komm nochmal, fertig.
Ja, weil der Tontechniker manchmal auch sagt, oh, sorry, ich habe gerade gar nicht aufgenommen, kannst du nochmal machen?
Ja.
Ne? Und dann ist es halt so. Also, das bringt einen dann auf den Boden zurück, ja, dass man... Oder in dem Moment, wenn man sich schon am Boden liegen sieht, dann hebt es einen hoch vielleicht in dem Moment wieder. Absolut. Hör mal, Ferdi.
Sind wir durch?
Ich würde sagen, wir sind durch für heute. Kommst du morgen wieder?
Ich wohne ja ums Eck.
Richtig. Ich danke dir vielmals, dass du hier aufgetreten bist bei mir im Podcast.
Ich danke für die Einladung.
Und ich freue mich, wenn du nochmal wiederkommst bald. Wir haben ja noch einiges zu besprechen bestimmt. Mit Sicherheit. Und es ist meistens so, wenn wir jetzt das Mikrofon ausmachen, die Aufnahme auf, dann quatschen wir nochmal. Hätten wir das noch eben erzählt. Du kannst mir nochmal einmal deine Webseite nennen, wenn für Leute, die da mal konkret reinhören und reinschauen wollen, was du so machst, was du so sprichst, was du so spielst.
Klar, www.ferdi, also ferdioezten.de, also ferdiösten.de.
Und auch auf Instagram.
Für alle, es ist ZT wie bei Arzt. Das ist das einzig deutsche Wort mit ZT.
Ach ja, tatsächlich?
Ich werde ständig Özten oder Özen geschrieben. Und dann in der Aussprache ist es so wie Osten, nur mit Ö.
Ich habe auch bei Borgard immer wieder Probleme. Also nicht ich selber, sondern die Leute.
T.
Ja, genau, mit T, DT, mit H. Ich sitze dann oft beim Arzt und dann kommt die Krankenschwester rein und sagt, ja, Herr Borgard, bitte. Und ich gucke mich jetzt mal um, steht irgendwer auf, ja, dann bin ich das wohl. Ja. Stehe dann auf und ich sage immer, Borgard, B-O-R-G-A-R-D. Mein Vater hat immer gesagt, B-O-R-G-A-R-D, wie ZDF. Und eben nicht E-R-T oder so.
Ja.
Ich bin mal, ganz kurz noch, ich bin mal in Hamburg aufgetreten als Singer-Songwriter, da habe ich da ein paar Gigs gespielt und ich spiele als M. Borgard die Konzerte. Und so habe ich das auch kommuniziert mit dem Veranstalter dort. Ja, hier auf M. Borgard könnt ihr aufs Poster schreiben oder was auch immer. Oder hier, ich habe sogar Poster geschickt. Die hingen dann aber da nicht. Als ich dann ankam an dem Abend zum Soundcheck, auf Kreide geschrieben, stand drauf, heute Abend live hier Akustik, Martin Burkhardt. Da bin ich erstmal da rein und habe gesagt, bin ich hier richtig? Spiele ich hier heute Abend oder habt ihr Martin Burkhardt gebucht?
Ich kenne das nur von Theaterkritiken damals noch. Ferdinand Özdemir.
Oh Gott,
why? Einfach so,
spricht
nein.
Überraschend akzentfrei.
Ja, auch noch. Ja. Danke, Sie auch.
Das hast du auf jeden Fall in dem Podcast hier gemacht. Super schön akzentfrei gesprochen und ich danke dir, dass du vorbeigekommen bist nochmal.
Same, immer wieder gerne.
Mach's gut, bis zum nächsten Mal, Ferdi.
Gerne, tschüsschen.